Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag. Es geht um Farbe, es geht um Inhalte und es geht um Gefühle. Nein, die Rede ist nicht von einer neuen Vorabendserie in der ARD mit Farbe. Inhalt und mit Gefühlen beschreibt der Chefredakteur der ADAC-Zeitschrift Motorwelt die brandneue Ausgabe des Magazins. Nach dem Relaunch soll alles wertiger erscheinen. Immerhin geht es ja um das Wertigste, was man in Deutschland besitzen kann, Autos nämlich. Wie genau der Motorwelt-Relaunch aussieht und ob er gelungen ist, das besprechen wir heute. Aber zu Beginn erstmal eine Formalie mit juristisch ziemlich weitreichenden Folgen. Wenn Sie in die Suchmaschine Ihres Vertrauens Schlagwörter eingeben und nach Schlagworten suchen, sagen wir zum Beispiel Brexit oder 11. September, dann beziehen diese Suchmaschinen bei ihrer Suche auch Texte von Medienunternehmen ein. Online-Seiten, Zeitungen und deren digitalen Ausgaben. Alles, was es im Netz unter diesen Schlagworten eben gibt. Die Verlage wollen von Google und Co. Geld haben dafür, dass sie ihre Texte zur Verfügung stellen. Das Ganze läuft unter dem Titel Leistungsschutzrecht, vor 6 Jahren von der damals schwarz-gelben Bundesregierung beschlossen. Seitdem wird viel um dieses Gesetz gestritten und heute ist es auch noch kassiert worden, vom Europäischen Gerichtshof nämlich. Mein Kollege Christoph Sterz beobachtet dieses Thema. Ich habe ihn heute nach Verkündung des Urteils gefragt, was genau in Luxemburg entschieden wurde.
Dass die deutsche Bundesregierung einen Fehler gemacht hat, einen Formfehler. Sie hätte nämlich das Gesetz eigentlich der Europäischen Kommission vorlegen müssen, hat sie nicht getan. Und deswegen ist dieses Gesetz nach Meinung der Richter nicht anwendbar. Es ging also, wie gesagt, um einen Formfehler. Es ging nicht um den Sinn oder um die Inhalte dieses Leistungsschutzrechts. Trotzdem dürfte dieses Urteil weitreichende Folgen haben. Und zwar auch, weil der EuGH angerufen worden ist vom Landgericht Berlin. Da läuft schon länger ein Verfahren zwischen Google und zwischen der VG Media. Die VG Media, die vertritt bei dem Thema die Interessen vieler kommerzieller Medien, zum Beispiel die Interessen der Funke Mediengruppe oder von Matzak, also einer weiteren großen Verlagsgruppe, oder auch vom Axel Springer Verlag.
Also ein Formfehler. Allerdings schwelt der Streit schon seit längerem um dieses Gesetz. Können Sie uns nochmal betreff Hintergründe mitnehmen? Worum dreht sich der Streit da genau?
Ja, die Verlage, die wollen, dass Google und andere Suchmaschinen bezahlen, wenn sie zum Beispiel Texte von Bild.de oder derwesten.de oder was auch immer für Seiten in ihren Suchergebnissen zeigen. Da war allerdings selbst schon umstritten, ab wann überhaupt Geld fällig ist. Also wie viele Wörter Google anzeigen darf, ob jetzt irgendwie 7, 8 oder 10 oder wer weiß wie viele, bevor die überhaupt dafür zahlen müssen. Und Google hat immer argumentiert, dass die Verlage ja auch was davon haben, wenn sie bei den Suchen auftauchen, ne? Weil die Leute dann ja am Ende auf den Verlagsseiten landen. Da wird Werbung ausgespielt und dann verdienen die Verlage ja auch Werbegeld. Aber wie gesagt, das ist jetzt alles erstmal hinfällig, weil das Leistungsschutzrecht nicht zur Anwendung kommen darf.
Welche Folgen hat das?
Auf den ersten Blick jetzt für uns Otto-Normalen-Nutzer erstmal relativ wenige. Es ist nämlich bisher sowieso ein weitgehend wirkungsloses Gesetz gewesen. Die VG Media, die hat bisher kaum Geld bekommen. Ich habe mir mal Berichte der VG Media angeguckt, was das Geld angeht. Und daraus geht hervor, dass die Verwaltungskosten für dieses Leistungsschutzrecht insgesamt zwischen 2014 und 2018 so um die 11,6 Millionen Euro betragen. Das heißt, das ist aufgewendet worden für dieses Gesetz. Und die Einnahmen, die durch dieses Leistungsschutzrecht erzielt wurden, belaufen sich insgesamt auf 820.000 Euro knapp, also viel, viel weniger.
Hat sich also gar nicht gelohnt.
Hat sich also bis jetzt nicht gelohnt. Und das Urteil ist auch deswegen eine schwere Schlappe für die Verleger. Die haben viele Kosten gehabt. Und ja, dann wird auch wohl eher nichts aus weiteren Geldforderungen. Die wollten nämlich noch viel mehr Geld haben, von Google nämlich. Die haben rückwirkend 1 Milliarde Euro haben wollen und von 2019 bis 2024 noch deutlich mehr Milliarden von Google. Und deswegen ist jetzt auch die spannende Frage, ob sich die Verlage an die Bundesregierung wenden und sagen, also wenn ihr da sehenden Auges so ein Gesetz nicht richtig umsetzt, dann haben wir einen Milliardenschaden und wir würden euch da sehr gerne mal in Haftung nehmen.
Das heißt jetzt also ganz grundsätzlich, dass das Leistungsschutzgesetz tot ist, oder geht es jetzt erstmal nur darum, dass es wegen des Formfehlers nicht zulässig ist?
Also das deutsche Leistungsschutzrecht, das ist tot, weil ja gesagt wurde, so, Bundesregierung hat einen Formfehler gemacht. Die EU, die hat aber erst vor ein paar Monaten ein EU-weites Leistungsschutzrecht auf den Weg gebracht, das innerhalb von 2 Jahren von allen Mitgliedstaaten umgesetzt werden muss, also auch von Deutschland.
Das heißt also, ab dann kommt dann wie viel Geld zusammen oder kommt dann Geld zusammen?
Ja, das ist auch wieder extrem fraglich, weil weder beim deutschen noch zum Beispiel beim spanischen Leistungsschutzrecht finanziell wirklich was passiert ist. Außerdem gibt es da eine interessante Studie von einem Unternehmen namens Sistrix, das ist auf Suchmaschinenoptimierung spezialisiert. Und das hat rausgefunden, dass Google mit journalistischen Inhalten kaum Werbegeld verdient. Ungefähr nur so bei jeder 400. Suchanfrage, bei denen eine bezahlte Anzeige auftaucht, geht es auch überhaupt um journalistische Inhalte. Das heißt, das ist für Google finanziell eigentlich total unwichtig. Und deswegen werden die wohl kaum allen Verlegern in der EU sagen, alles klar, wir zahlen euch jetzt allen ziemlich viel Geld. Selbst wenn die EU-Regeln noch weiter gehen als das deutsche Leistungsschutzrecht, werden die das, würde ich sagen, eher nicht tun. Und bevor Google da wirklich Geld zahlt, ich würde sagen, die werden dann die entsprechenden Seiten aus der Google-Suche werfen und zum Beispiel auch die Nachrichtenseite Google News zumachen. Und das wäre dann auch wohl eher nicht im Interesse der Verlage.
Das deutsche Leistungsschutzgesetz ist rechtswidrig. Das hat der Europäische Gerichtshof heute Morgen entschieden. Über den Grund und die Folgen, die das Urteil für die Medien und die Verlage haben könnte. Darüber habe ich mit Christoph Sterz gesprochen. Dankeschön.
Gern.
Medias Res. 3 Fragen an
Kai Gnifke, Intendant des SWR.
Was läuft gut in den Medien?
Also ich finde es gut, dass wir journalistisch im Moment gerade um den besten Weg im Umgang mit Populismus ringen. Dass wir unsere Arbeit auch selbstkritisch unter die Lupe nehmen. Weil populistische Gruppierungen stellen nun mal die etablierten Medien in Frage und wollen insbesondere den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in seiner heutigen Form weghaben.
Was läuft schlecht in den Medien?
Ich bin mir nicht sicher, ob wir als Medien in Deutschland schon ausreichend die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen. Neue Formen der Mediennutzung sind keine Bedrohung für Qualitätsjournalismus. Ganz im Gegenteil, da stecken viele Chancen drin. Aber wir müssen eben neue Formen wie Podcast, Streaming oder Social, die müssen wir kreativ für journalistische Produkte nutzen. Ich bin mir sicher, dass Print, Radio und Fernsehen immer eine wichtige Rolle spielen werden. Aber jetzt müssen wir vor allem digital noch viel mehr Gas geben.
Und bei Ihnen?
In den ersten 10 Tagen im Amt als Intendant habe ich mit ganz vielen Menschen in Stuttgart, in Mainz, in Baden-Baden gesprochen. Und die Warmherzigkeit der Menschen im SWR hat mich wirklich bewegt. Und mit unseren digitalen Produkten, wie zum Beispiel dem jungen Angebot Funk oder der ARD-Mediathek, da steht der SWR auch für einen Aufbruch ins digitale Medienzeitalter. Und ich freue mich richtig, daran mitarbeiten zu können, für unseren Sender, für die Menschen im Südwesten und für das ganze Publikum in Deutschland.
Wie objektiv und wie kritisch kann man sich als Autojournalist oder Autojournalistin dem Thema Auto nähern? Kann man natürlich nicht pauschal beantworten. Es hängt zum Beispiel davon ab, wer einen für die Recherchen in Sachen Auto bezahlt. Über die Herausforderungen des Autojournalismus haben wir diese Woche im Vorfeld der IAA schon gesprochen. Und nun, passend zum Beginn der Schau, gesellt sich ein neues Automedium dazu. Beziehungsweise es handelt sich um eine rundum Neuüberarbeitung der auflagenstärksten deutschen Autozeitschrift, nämlich die Motorwelt des ADAC, die jetzt eben modernisiert wurde. Autos werden ja auch immer moderner. Was genau nun neu ist und warum der Relaunch aus Machersicht notwendig war, Tobias Krone hat in der neuen Motorwelt geblättert und er hat verglichen.
Es ist ein offenes Geheimnis von Automobildesignern. Den Wert eines Automodells hört man am Klang der Autotür, wenn sie zufällt. Beim Relaunch der Zeitschrift des ADAC lässt sich ein ähnlicher Vergleichstest machen. So klingt die aktuelle Ausgabe der Motorwelt beim Umblättern. Und so klingt die Motorwelt ab kommendem Jahr. Der Unterschied ist höher, fühl- und sichtbar. Die bisher dünnen Seiten werden ersetzt durch dickeres Papier. Aus dem Heftchen wird, wie Chefredakteur Martin Kunz es nennt,
ein Premium-Magazin, denn das ist wirklich für Printobjekte derzeit das, wo sie, glaube ich, wirklich eine Daseinsberechtigung haben. Ja, wenn wir uns so Mediengattungen überlegen, ja, Print ist da toll, wo es wirklich um Farbe geht, um Inhalte, um Gefühle, um tolle, vertiefte Informationen auch. Und so haben wir dieses Heft eben angelegt, dass es künftig eine Premium-Ausstattung bekommen wird. Das heißt, ein sehr viel wertigeres Papier, einen ganz tollen Umschlag, ein neues Format und innen natürlich Inhalte, die ja eher auf dem Silbertablett serviert werden.
Kurzum, der ADAC will seinen Print-Opel Motorwelt zum BMW 1er unter den Magazinen abliften. Und so überraschend das klingt, der Relaunch nach 90 Jahren ist eine Sparmaßnahme. Die Produktion wird outgesourced an den Burda Verlag, bleiben wird ein Führungsteam rund um Chefredakteur Martin Kunz. Das neue Heft bekommen Mitglieder nur noch 4-mal im Jahr. Und auch nur, wenn sie es sich abholen.
Die Motorwelt wird letztlich bei Burda gedruckt und dann über ein ganz innovatives neues Vertriebskonzept über Edeka, Netto und die ADAC-Verkaufsstellen vertrieben.
Jedes Clubmitglied, das seinen Ausweis vorzeigt, bekommt das Heft künftig kostenlos. Auch wenn es im Supermarkt liegt, Nichtmitglieder können es weiterhin nicht kaufen, denn dann müsste der ADAC für alle Ausgaben Steuern bezahlen und der Einspareffekt wäre gleich wieder dahin. Ein wenig verwundert die Auflage der neuen Motorwelt. 5 Millionen Stück. Das sind über die Hälfte weniger, als der ADAC bisher verschickt hat. Bei einem Viertel der Mitglieder landete das Clubheftchen bisher wohl ungelesen im Papierkorb, heißt es intern. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung, die gute Einblicke in die Umstrukturierungsprozesse hat. Inhaltlich passt der Autoclub seine neue Zeitschrift auch seinem eigenen Profilwandel weiter an. Wer noch die PS-strotzenden Motorweltausgaben der frühen 90er kennt, dürfte sich wundern.
Da waren wir natürlich der Autoclub. Ja, aber der ADAC hat natürlich auch gemerkt, dass sich draußen in der Mobilität ganz viel tut, dass wir über 21 Millionen Mitglieder haben. Da haben die allermeisten davon ein Auto, aber die bewegen sich auch ganz anders fort. Ja? Jetzt gerade mit E-Scootern oder auch, ja, wenn sie in Urlaub fahren, mit einem Kreuzfahrtschiff. Ja? Deswegen haben wir sozusagen als Zielgruppe erstmal ganz Deutschland, vom Fußgänger bis zum Kreuzfahrer. Autofahrer sind weiterhin wichtig.
Und so wird man künftig etwa auch Tipps dazu bekommen, wo man am besten im Italienurlaub das eigene E-Auto laden kann. Weil die Motorwelt nur noch 4-mal im Jahr erscheint, soll sie saisonale Schwerpunkte bekommen. Das Printmagazin soll aber nicht die einzige Infoquelle sein. Die bisherige 36-köpfige Redaktion der Motorwelt produziert künftig die Servicethemen, die personalisiert auf der App oder dem Internet-Account erscheinen.
Es wird ganz sicherlich so sein, dass adac.de, also unser Internetportal, ja so das Backbone der ganzen Kommunikation ist, weil da kann man natürlich sehr viel mehr machen. Wenn Sie jetzt morgens aufstehen und wissen wollen, wie Sie am schnellsten zur Arbeit kommen, ja, hilft Ihnen Print vielleicht nicht so sehr, aber wenn wir einen tollen Internetauftritt haben und Ihr Profil hinterlegt ist und wir wissen, wie Sie am schnellsten in die Arbeit kommen, dann können wir Ihnen da helfen.
Neben einer Mobility-App für den Alltag soll sich eine zweite ADAC-App künftig dem Thema Reise widmen. Damit soll auch das Wirrwarr an verschiedensten Apps verschwinden, wie es bisher existiert. Der Service findet also online statt. Der Lesegenuss auf dem Papier. Aber Hand aufs Herz, ist diese neue Hochglanz-Motorwelt in stark verringerter Auflage nicht nur ein Zwischenstadium, ehe das Printmagazin ganz stirbt? Chefredakteur Martin Kunz schüttelt lächelnd den Kopf.
Ja, man weiß ja, dass diese langfristigen Prognosen nie ganz richtig sind. Also man hätte ja schon vor 10 Jahren sagen können, das Internet löst alles ab, was auf Papier ist. Und man sieht auch, dass Magazine gerade im Special-Interest-Bereich ganz, ganz, ganz toll ihre Zielgruppen bedienen. Und da bauen wir auch drauf. Also das ist jetzt sozusagen nicht das langsame Abklingen von Print, sondern, glaube ich, ein ganz sinnvolles und ganz bewusst gewolltes Setzen auf hochwertiges Printprodukt. Und so stellen wir uns die Motorwelt dann ab dem nächsten Jahr vor.
Also nicht mehr per Post und in Zukunft nur noch 4-mal jährlich, aber um Autos geht's immer noch. Tobias Korne über die neue ADAC-Motorwelt. Vor 70 Jahren trat das Grundgesetz in Kraft. Es ist das in Wort gefasste Fundament unseres demokratischen Zusammenlebens hier in Deutschland. Und zum Gelingen dieses demokratischen Zusammenlebens trägt laut Grundgesetz auch der Rundfunk bei, dessen freie Berichterstattung laut Artikel 5 gewährleistet sein muss. Und sonst, welche Funktion hat das Radio eigentlich in den letzten 70 Jahren übernommen? Was gibt es uns und wie beeinflusst es uns als Gesellschaft? Dieser Grundfrage gehen wir im Rahmen der Deutschlandfunk Denkfabrik 2019 zum Thema 70 Jahre Grundgesetz nach. Unsere Serie hier bei Medias Res heißt Radioaktiv. Heute der zweite Teil, allerdings mit einem Fokus, der auch einen Blick auf die Jahre vor 1949 erforderlich macht.
Radioaktiv. Propaganda. Hörfunk als Medium der Einflüsterung.
The world today is divided into two camps. On the one side, Bolshevism. On the other, the defenders of civilization.
I think that the radio, the importance of radio in this period cannot be overrated.
Ich denke, das Radio, die Bedeutung des Radios, kann in dieser Periode nicht überschätzt werden. Das Radio war eine signifikante Waffe, als solche anerkannt natürlich von Goebbels, der das Radio bewusst als Waffe nutzte, seit den späten 30ern.
As a weapon from the late 30s onwards.
Wir machen gar keinen Hehl daraus. Der Rundfunk gehört uns, niemandem sonst. Und den Rundfunk werden wir in den Dienst unserer Idee stellen und keine andere Idee soll hier zu Wort kommen.
Sondermeldung aus dem Führerhauptquartier, 29. Oktober 1941. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. In hartnäckigen Kämpfen haben Infanteriedivisionen im Zusammenwirken mit Verbänden der Luftwaffe den Zugang zur Halbinsel Krim erzwungen.
Sie verbreiteten in Deutschland den Reichsempfänger. Und gleichzeitig war das, was man hören sollte, außerordentlich eingeschränkt. Denn sie wollten natürlich nicht, dass deutsche ausländische Radiosender hören.
Ich bin nicht der Meinung, die ein jüdischer Richter hier in Berlin bei einem Prozess vertreten hat, dass der Rundfunk ein tendenzloser Betrieb sei. Das ist ein Unfug an sich. Es gibt überhaupt nichts ohne Tendenz. Der Rundfunk hat sich der Zielsetzung, die sich die Regierung der Nationalen Revolution gestellt hat, ein- und unterzuordnen.
Und ich wusste aber natürlich was über Volksempfänger und über, ja, ich wusste was über Nazis ganz früh. Weil das ist ja was, was mein Leben bestimmt hat, dieses nach dem Krieg geboren sein, aber das noch so mitkriegen. Ich kann mich noch an Bomben, die im Boden steckten, erinnern.
Der Führer ist ein Schinder, das sehen wir hier genau. Zu Waisen macht er Kinder, zur Witwe jede Frau.
Also die Propaganda der Kriegszeit war natürlich genau das, was man um alles verhindern wollte. Das heißt, das war das große Feindbild. Man wollte einen neuen Rundfunk etablieren, der sich eben bewusst gegen die Töne des Dritten Reiches wandte, der einen vollkommen neuen Ton einübte. Also Deutschland war in dieser Zeit in vier Zonen aufgeteilt. Es gab drei westliche Zonen, die sowjetische Besatzungszone im Osten und die entsprechenden Rundfunksender waren zonal geleitet.
Hallo, hallo. This is Radio Hamburg, a station of the military government.
Der Freiheitssender 904 gibt jetzt das Wort der trotz Verbot kämpfenden kommunistischen Partei Deutschland.
Und es gab ja sehr viele Maßnahmen des Ostens gegen den RIAS. Also das geht von richtiger Propagandaschlacht. Das war Kalter Krieg at its best.
Hier ist RIAS 2.
Wer ist RIAS? RIAS heißt Rundfunk im amerikanischen Sektor. RIAS, das ist die journalistische Gosse.
In Berlin, da konnte man noch kein Ostradio hören. Wollte man die Nachrichten hören, man wusste, da kriegt man sowieso nur Rotmalereien. Also eine freie Stimme der freien Welt, hieß es. Und das haben wir so angenommen. Sind wir vielleicht auch auf eine Art Propaganda reingefallen? Ich weiß es nicht.
Es gab Versuche, natürlich jeweils auch die ostdeutsche Bevölkerung zu aktivieren. Sendet Briefe zum Beispiel.
Achtung Potsdam, Willi Kaczmarek, Nauener Straße 10. Herbert Seidler, Nachrichten für Sie.
Achtung, Achtung! Die Polizei bittet um Aufmerksamkeit für die Durchsage an die versammelte Gemeinde.
Also ich weiß, dass die Zeiten schwieriger waren, als diese RAF-Geschichten waren. Mhm. Wie da viel Einschüchterung und vorauseilender Gehorsam produziert wurde, mit Scheren im Kopf.
Wenn es noch eines Beweises bedurfte, dass wir in der liberalsten Demokratie leben, die sich ausdenken lässt, dann wurde das gestern hier in Berlin bewiesen. Da zogen Deutsche und Ausländer durch unsere Straßen und forderten die Beseitigung der demokratischen Ordnung.
Also ich glaube, der Anspruch, der besteht, ist weiterhin eine gesellschaftliche Verständigung mittels eben des Rundfunks zu gewährleisten. Das ist der große Anspruch. Das Problem, das wir derzeit haben, ist, dass einige Gruppierungen, einige Teile der Gesellschaft sagen, sie würden sich grundsätzlich nicht von diesem Medienangebot repräsentiert fühlen.
Lügenpresse, Lügenpresse, Lügenpresse.
Ich glaube, es muss insgesamt ein gesellschaftliches Klima herrschen, das eben wieder auch mehr Partizipation am Gemeinwesen fördert. Wir brauchen schon einen großen Konsens über das, was uns ausmacht, und der muss aktiv gestaltet werden.
Die Collage von Antje Allrocken über Propaganda im Hörfunk, unter anderem mit Astrid Kuhlmeier und Carmen Thomas. Die Beiträge zum Nachhören dieser Serie Radioaktiv finden Sie unter deutschlandfunk.de und das große halbstündige Feature zur Serie können Sie am 3. Oktober hören, hier in Medias Res. Andrea Stopp ist im Studio Medias Res im Dialog, die Freitagssendung. Herzlich willkommen und Anschlussfrage, worum geht's?
Partizipation, auch bei uns das Stichwort, aber ganz anders als der Zusammenhang, in dem wir es gerade gehört haben. Ich möchte Sie gerne fragen, was Sie vom Autojournalismus, vom Automobiljournalismus halten. Gerade haben wir ja was über die Motorwelt gehört, zählt natürlich auch dazu, aber Sie kennen die Postillen, Autobild, Automotorsport, wie sie alle heißen, meist ja Hochglanz, neue Modelle, Autotests, so Wissenswertes zur Qualität, Pannenstatistik, Komfort, Straßenstrau, all das findet man darin. Wie wichtig ist das für Sie? Wie nutzen Sie das? Wie halten Sie es mit der Berichterstattung rund um das Automobil? Wobei man ja trennen muss, einmal die große Diskussion im Moment, CO2 und so weiter, wie groß dürfen Autos sein, die in der Stadt fahren? Und die andere Seite, die mehr so sich mit der Faszination Auto befasst.
Wie schnell und wie groß, wie neu, welche Farbe.
Ja, Verbrauch und so weiter. Was erwarten Sie vom Autojournalismus? Zeichnen Sie da ruhig Ihr Bild. Rufen Sie uns an. Jetzt ab sofort auf den Anrufbeantworter können Sie Ihre Meinung hinterlassen. 0221 345 3451 ist die Telefonnummer, die dann auch morgen ab 15.35 Uhr gilt.
Und die E-Mail-Adresse heißt mediasres-dialog@deutschlandfunk.de. Dort bitte auch Ihre Meinung per Mail zum Stichwort Autojournalismus. Ja, nein, wiefern, welche Funktion? Morgen Medias Res im Dialog mit Andreas Stopp ab 15.35 Uhr. Dankeschön.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Hans-Joachim Rezimski, Redaktionsleiter der Pfälzischen Volkszeitung in Kaiserslautern, ein Regionalteil der Rheinpfalz. Wir machen den Lokalteil morgen auf mit dem Titel 1000 Fragen, 5 Antworten. Wir sprachen mit 4 Mitarbeitern, die bei GKN in Kaiserslautern ihren Arbeitsplatz verlieren. Der Gelenkwellenhersteller will sein Werk im März nächsten Jahres schließen. 320 Mitarbeiter sind davon betroffen. 4 davon erzählen uns morgen, was das für sie bedeutet und was sie dabei empfinden.
Bei uns nur eine Frage, wie geht's weiter nach den Nachrichten? Die Antwort ist der Büchermarkt, folgt um kurz nach 4. Das war's von Medias Res. Machen Sie's gut, mein Name ist Sebastian Wellendorf.